ARD Sounds.
Ja, wie geht das mit dem Leben, ne? Ja.
Und dementsprechend war ich dann als Teenagerin halt so ein super krasses Pick-me-Girl. Und ich habe die ganze Zeit dann mit diesem Gefühl gelebt, nicht zu reichen. Wie heißen diese Enten mit dem platten Schnabel?
Die Enten mit dem platten Schnabel?
Plattschnabelente.
Enten heißen die.
Das ist ja oft so, wenn man eben diesen Not-all-man-Kommentar hat, dann sagen die meisten Männer, ja, aber not all, aber wir sind alle nicht so.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Cordula Stratmann
und
Tara Wittbar.
Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen. Lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast.
Wir starten jetzt,
Wir starten rein. Das hasse ich, wenn Leute sagen, wir starten rein. Worein starten wir denn? Starten wir rein?
Wir springen ins Becken.
Ah ja, klasse.
Hallo Tara.
Hallo, wie geht's?
Eine Woche später.
Ja.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Und dir?
Mir geht es auch gut. Und ich habe aus der letzten Woche, aus unserem Gespräch, jetzt eine Frage an dich mitgebracht. Ich finde das nämlich spannend, wenn hier eine 63-jährige Frau sitzt mit ihrer Frauengeschichte, Frauenbiografie und eine 35-jährige Frau mit ihrer Frauenbiografie. Und ich wollte dich fragen, was würdest du sagen, hat dich am meisten geprägt in deiner Sicht auf Frauenleben?
Tatsächlich wahrscheinlich sogar Social Media am Ende. Ich schreibe in meinen Büchern oft und sage das auch, dass ich so super, also mit diesen 90s Romcoms, damit bin ich ja dann aufgewachsen, so eine wie keine. Und dann ging es dann darum, dass so eine Frau immer nur ein Ziel hatte, diesen einen Mann kennenzulernen.
Den richtigen Mann zu finden, genau.
Und von dem auch gewählt zu werden, als passiver Akt. Ne? Ja. Man wird ja dann gewählt, gepickt. Und dementsprechend war ich dann sehr ein Pick-me-Girl. Ne? Das ist ja so eine Zeile aus, ich glaube, Grey's Anatomy, Pick Me, Choose Me, Love Me, dass Frauen darauf warten, gewählt zu werden von diesem einen Mann, den sie unbedingt wollen. Und das war so das Narrativ in allen Filmen. Und Frauenfreundschaften waren immer sehr toxisch oder sehr nicht gönnend. Und es ging immer nur um Konkurrenz und wer ist die bessere, bla bla bla. Genau. Es kann nur eine geben.
Ja.
Und dementsprechend dachte ich ganz lange, dass so mein Leben sein muss. Und habe sehr nach diesem Male Gaze gelebt, nach diesem männlichen Blick, dass ich jetzt unbedingt gefallen muss und endlich wählt er mich und bla bla bla. Und deswegen ist, glaube ich, auch für mich so eine Situationship, in Anführungszeichen, dass ein Mann sich nicht so richtig für dich entscheidet oder sich committet, sondern dich gern da hat und alles von dir nimmt, was du so gibst, wer du so bist, aber sich nicht so richtig für dich entscheidet, weil du reichst nicht ganz, ist mein persönlicher...
Könnte noch was Interessanteres kommen.
Das ist mein absoluter Albtraum. Ich glaube, ich finde nichts schrecklicher, weil du fühlst dich, glaube ich, nie weniger wertlos als so. Nie mehr wertlos. Ja, genau.
Weniger wert als so.
Nie weniger wert oder nie mehr wertlos.
Wertloser als so, ja.
Ja, es ist wirklich so, weil du weißt, du bist good genug to be kept around so ein bisschen. So, ja klar, mit der rede ich gern, bla bla bla, aber so richtig, richtig doll will ich die dann auch nicht. Boah, Horror ist mein absoluter Albtraum.
Aber das hat ja was mit Verantwortung zu tun, ne, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Er übernimmt dann keine Verantwortung für die Beziehung mit dir.
Ja, er will vielleicht einfach nicht, weil du bist nicht relevant genug. Du bist es halt nicht. Du bist nicht die eine, die er dann will. Und das war ja so dieses Ding, aber man wollte ja die eine sein. So, und dementsprechend war ich dann als Teenagerin halt so ein super krasses Pick-me-Girl und dachte so, oh mein Gott, ich muss cooler sein als
besser
andere
werden.
Frauen. Ein bisschen besser. Und ich habe die ganze Zeit dann mit diesem Gefühl gelebt, nicht zu reichen. Und wenn dann so ein Typ daherkam, der dann einfach nicht sicher war mit dir oder was auch immer, das hatte ich natürlich komplett kaputt gemacht. Und irgendwann habe ich dann gelernt, durch Social Media, früher schon und durch ganz viel Lesen, habe ich gelernt, was ich für eine Frau sein will. Und zwar eine Freundin für andere Frauen. Nach diesem Motto versuche ich zu leben und mich frei zu machen von diesen Male-Gaze-Sachen und diesen männlichen Blicken und Anforderungen. Und das ist...
Und vor dem ganzen Lernen findet ja immer schon auch ein anderes Lernen statt. Was ist denn deine Mutter für eine Frau? Also wie guckst du deine Mama an als Frau?
Ja, die ist...
Weil von der lernen wir ja zuerst. Ja. Ne? Also die geht ja quasi vor uns her. Und dann sehen wir, aha, das ist eine Frau. Und beim Papa, das ist ein Mann. Aha, so ist ein Mann und so ist eine Frau. Ja, aha.
Ja, ja. Meine Mutter war sehr, die war so ein bisschen auch beides, würde ich sagen. Also ist sie immer noch.
Wie alt ist sie?
66 geboren. Mhm. Es ist wirklich so, dass sie immer schon so sehr ihre Sachen dann auch durchgezogen hat. Dann gab es so Internet und Foren und so. Und dann hat sie sich schnell mit anderen Leuten connected und viel über Musik gesprochen, ist viel verreist auf Konzerte und so. Das fand ich mega geil, dass sie so ihre eigene Person war und eine eigene Identität hatte. Und gleichzeitig ist sie aber auch sehr gerne Ehefrau und Frau von jemandem. Nicht um Frau von jemandem zu sein, sondern so Partnerschaft steht bei ihr über alles. So. Und auch eine Partnerschaft mit einem Mann. Da sind wir ganz unterschiedlich. Genau. Also wir treffen uns auf verschiedenen Punkten, aber nicht auf allen. Und das musste ich dann lernen, dass mir also so einen Mann zu dezentrieren, dass das eben nicht meine Option Nummer eins ist oder die einzige Option, die ich habe. Und dieses Lernen habe ich dann eben durch Social Media und durch Frauenfreundschaften, die dann eben gesund waren für mich, von dem ich ja dachte, dass ich es gar nicht haben könnte, dass es mir zusteht, dass es funktioniert, weil ich das nicht porträtiert gesehen habe woanders. Genau, und dementsprechend habe ich, glaube ich, wirklich so durch Social Media und so Austausch mit Fremden oder so als stille Betrachterin durch andere gezeigte Lebensrealitäten, wie es auch sein kann und nicht nur diese 4,5 Rom-Com-Filme, die man kannte, habe ich gelernt, wie es auch sein kann. Und das hat mich, glaube ich, alles insgesamt zu dieser Frau gemacht, die ich bin.
Die du jetzt bist.
Und die ich auch sein will. Das war so in meiner Generation so, glaube ich, dass ich mir dann, ich sag mal, Content in Anführungszeichen irgendwann aussuchen konnte mit verschiedensten Lebensrealitäten und hatte so ein bisschen das Privileg, mir das alles
zu sammeln.
Genau, und beibringen zu können. Ja. So ein bisschen selber. Ich glaube schon. Ja. Wie war es bei dir? Oder ist es bei dir?
Bei mir ist es ja so, dass ich aus der Generation komme. Ich bin jetzt 63 und ich finde das so spannend, zurückzublicken und zu merken, dass ich hatte eine Mutter, die war berufstätig als Lehrerin. Mein Vater war nicht der Akademiker, das war meine Mutter. Ich habe zwei große Brüder. Ich habe lange gelebt mit dem Glauben, mich betrifft das gar nicht, also Antifeminismus oder irgendwie sowas, das betrifft mich gar nicht. Meine Mutter hat nicht dezidiert feministisch gelebt, die hat so gelebt, wie sie gelebt hat und sie war bei uns quasi die Chefin. Und mein Vater hat sich darin auch gerne und bequem auch eingerichtet, dass sie die Entscheidungen trifft und so weiter. Und ich habe in meiner Familie von allen drei männlichen Wesen, ich kenne keine sexistischen Sprüche, bin ich nicht mit groß geworden. Es gab keine blöden Witze über Frauen, hat niemanden von den dreien jemals amüsiert. So, und ich dachte, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, das war einfach so. Und habe dann irgendwann gemerkt, wie sehr ich geprägt bin von meiner Generation. Und heute sehe ich, dass die Auseinandersetzung mit der Frage von meinem Frauenbild und meinem Männerbild ist in der Struktur genau die gleiche Frage wie mit der Auseinandersetzung mit meinem Rassismus. Ich habe mich ja auch nicht für rassistisch gehalten, weil in meiner Familie war klar, alle Menschen sind gleich wert. Und damit war das Thema für mich durch. Und ich habe durch Tupoka Ogette zum Beispiel, durch ihr Exit Racism, habe ich erstmal wirklich im hohen Alter gelernt, dass ich rassistisch groß geworden bin, weil das einfach der Raum ist, der mir immer zur Verfügung stand und schwarzen Menschen zum Beispiel nicht zur Verfügung steht, die neben mir leben in diesem Land. Ja. Und das ist so krass, was man alles lernen kann, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Also du lebst dein Leben, gehst immer weiter und dann macht sich wieder ein neues, altes Thema auf. Mhm. Und deine Perspektive ändert sich wieder aufgrund deines fortgeschrittenen Lebens. Ja. Und ich finde das super, dass ich jetzt merke, boah, was hatte ich für ein Frauenbild, obwohl ich gedacht habe, ich bin davon nicht betroffen. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, zu denken, du bist nicht betroffen, zu denken, ach, das Thema ist ja ein Thema für die anderen.
Ja.
Ich muss mich damit nicht beschäftigen, weil habe ich ja schon.
Ja, 100%.
Und wie rudimentär du dich nur damit beschäftigt hast oder wie geprägt von den Antworten, die es damals gab.
Ja.
Das ist wirklich krass. Und das finde ich aber eine interessante Frage generell für Weiterentwicklung. Was macht dich so sicher, dass du davon nicht betroffen bist? Weißt du?
Ja.
Mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und dann über Meinungen zu diskutieren, was ja wirklich extremst in Umlauf ist, womit wir uns ja so viel befassen. Meinung oder Haltung.
Ja.
Und wir stehen ja alle in Positionierung gegenüber. Und zu fragen, was macht dich so sicher in deiner Position?
Mhm.
Wie hast du die denn erworben, deine Position? Ja. Wer hat dich geprägt? Wer hat dir das beigebracht? Was hat dir das beigebracht? Und hältst du diese Position, die du jetzt hast, hältst du die jetzt für fertig?
Ja. Ja, das finde ich auch total interessant. Und ich glaube, dass das auch so ein großes Ding ist, was wir halt in feministischen Diskursen besprechen und auch die ganze Zeit einfordern. Das ist auch so eine Diskussion, die immer wieder zum Beispiel online stattfindet, dass man sagt, dass Männer sich ganz oft der Verantwortung entziehen, nicht nur jetzt im direkten Kontext, wie zum Beispiel bei Situationships oder sonst was, sondern auch im großen Ganzen, dass Männer dann zum Beispiel sagen, ja, ich bin ja aber ein Guter, weil ich habe noch nie eine Frau geschlagen, ich habe noch nie eine Frau sexualisiert, ja. Sexualisierte Gewalt angetan und. Und das reicht dann schon, um diese Männer als gut zu framen.
Ja,
und
dass ich mich nicht betroffen fühle.
Also genau, die Bar ist in hell, also wirklich hier unten. Und das ist, erstens profitieren alle Männer von diesem System, dass sie dann quasi einfach kein Täter sein müssen, um schon als gut zu gelten.
Ja.
Und alle Frauen leiden darunter, weil sie ihre Ansprüche so sinken müssen, dass sie sagen, ja, okay, wenigstens hat er mich nie geschlagen, eigentlich war er ja. Mhm. Ne, natürlich ist das alles ein beschissenes System, in dem wir uns bewegen und in dem wir leben. Und genau das ist es nämlich. Man sagt dann einfach, hä, aber ich bin ja keine Rassistin, weil ich habe noch nie einen Menschen rassistisch beleidigt, aber das reicht halt nicht man hat das alles internalisiert, man lebt in diesen Sozialisierungen, in diesen Strukturen, in die man schon immer reingeboren wurde.
Ja, und Tara, ich habe das ja auch von mir gesagt, ich habe noch nie einen Menschen rassistisch beleidigt, weil ich das wirklich, das war mir immer schon zuwider, die Vorstellung, ich könnte jemand sein, der einen anderen rassistisch beleidigt.
Ja.
Ich erfahre die Wahrheit darüber, aber von jemandem, der auf der anderen Seite ist und mir sagen kann, doch, hast du schon.
Klar.
Du hast mir gesagt, dass dir meine Hautfarbe egal ist. Da beginnt es schon. Und das muss mir erstmal klar werden.
Genau.
Ach so, was sage ich denn damit?
Genau.
Das heißt, wir können ja nur in der Beziehung lernen.
100%.
Weißt du, indem der eine dem anderen sagt oder die eine dem anderen, also wir alle, wir einander. Mhm. Was macht dich so sicher in deiner Position?
Ja.
Und wenn du sagst, ich bin überhaupt kein Frauenfeind, dann möchte ich das gerne glauben.
Ja,
also ich finde, in Beziehung zueinander treten geht ja nur, wenn ich dem anderen nicht sofort mit einer Unterstellung begegne. Wenn ich schon, weißt du, ich kann nicht mit dir in Beziehung treten, wenn du spürst, dass ich eigentlich die Meinung über dich habe und du musst dich tierisch anstrengen, dass ich sie nochmal in Frage stelle. Oder,
ja, so.
Oder du spürst, dass ich ja eigentlich nur dir meine Meinung mal endlich mal sagen will.
Ja.
Das ist ja, dann kann man es bleiben lassen.
Ja, das ist definitiv so. Gleichzeitig verstehe ich aber auch, und das ist auch so ein bisschen das Narrativ online, immer mal wieder, dass Leute, die ganze Zeit kostenlose Aufklärungsarbeit leisten, dann auch sehr müde sind von diesem ständigen immer und immer wieder erklären.
Aber was ist die Konsequenz? Wenn sie müde sind und sagen, ich stelle das jetzt ein, dann ist diese Entwicklung abgebrochen.
Ja, ich glaube, man kann das nicht immer nur von Betroffenen einfordern, sondern dann so ein bisschen so ein solidarischer Gedanke, dass halt alle mitmachen.
Mhm.
Genau, dass nicht nur ich erkläre, warum du kein geiler Typ bist, nur weil du deine Frau noch nicht geschlagen hast, sondern dass du auch deinem Kumpel, der einer Frau hinterhergepfiffen hat, sagen musst, ey, ich habe keinen Bock, so mit dir befreundet zu sein, wenn du so Frauen behandelst. Und nicht, dass du dich da aus der Verantwortung ziehst und sagst, ja gut, aber zu mir ist er ja, also ist zu mir, also so erlebe ich den ja eigentlich nicht. Ja, natürlich nicht, du heißt Fabian. Der pfeift dir nicht, ne?
Ja.
Ist okay,
ja.
Pfeift dir nicht hinterher. Und das ist halt die Sache, dass man das dann nicht immer nur auf diese 5 Personen, die aufklären, abwälzt, sondern als, ich sag mal, Community-Gedanke, dass alle Frauen das erklären oder dass alle Betroffenen von einer Sache das zusammen irgendwie machen. Aber man muss auch sagen, dass man dann natürlich auch von den Menschen, die das erklärt bekommen, auch diese absolute Bereitschaft erwarten muss und man das auch hofft natürlich, dass diese Leute dazu bereit sind, dann auch zuzuhören und zu lernen. Weil das ist ja oft so, wenn man eben diesen Not All Men-Kommentar hat, dann sagen dann die meisten Männer, ja, aber not all, aber wir sind alle nicht so, wir sind nicht alle so. Und das findet man dann sehr oft in Videos, wo Frauen zum Beispiel über etwas reden, was ihnen widerfahren ist. Ihnen wurde etwas angetan und dann reden sie über ihre Erfahrung und dann sind dann wirklich, sammeln sich Männer in den Kommentaren, ja, aber wir sind nicht alle so. Ihnen ist wichtiger, einen völlig fremden Mann und sich selbst
zu schützen
und zu verteidigen und das auch zu artikulieren.
Als sich der Erzählung der Frau zu widmen oder der Erfahrung der Frau zu widmen.
Anstatt, dass sie sagen, oh, das tut mir so leid, dass dir das passiert ist, ich glaube dir, dass das so war, sagen sie, ja, okay, aber ich bin nicht, aber es sind nicht alle so. Halt die Fresse.
Ja.
Okay, warum ist
aber
es
das? Aber das ist ja ein menschlicher Vorgang, der sich verändern sollte durch Bewusstsein, Bewusstwerden. Ich glaube, das ist ein Reflex, der in uns Menschen allen ist, wenn dir was gesagt wird, dass du erstmal in Selbstverteidigung gehst.
100%.
Und du musst erstmal das lernen zu sagen, ah, du kritisierst mich gerade und ich gehe nicht sofort in Verteidigung und sage, was? Habe ich doch gar nicht so gemeint. Nein, das hast du falsch gehört, sagt man sehr gerne. Du, dein Problem, nicht mein Problem.
Ja.
Sondern mit Interesse darauf zu reagieren.
Ja.
Dass du mir gerade was sagst, keine Ahnung, wenn du sagst, Cordula, du hast in der letzten Woche das und das gesagt, ich habe darüber nochmal nachgedacht, das hat mir nicht gefallen. Im besten Falle sage ich dann, was meinst du und wie hast du das denn verstanden? Was genau habe ich gesagt? Erinnere mich bitte nochmal dran.
Mhm.
Und im schlechtesten Falle sage ich, hä? Ja, aber da hast du mich total falsch verstanden. Nee, das habe ich doch auch gar nicht gesagt. Dann müssen wir das Band zurückspulen. Dann geht es so um Recht haben. Und
nicht mehr um Lösen, ne?
Genau. Ja, und es geht so wenig um Interesse, eine Lösung zu finden.
Ja, genau.
Und um Interesse, Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Konflikts.
Mhm. Genau, und deswegen glaube ich, dass dann diese Ermüdung hervorruft bei eben diesen Betroffenen. Und dann kann man nicht immer und immer wieder von denselben Leuten das quasi einfordern. Und dann kommen wir natürlich in so eine bisschen Schachmatt-Situation, ne? Weil wenn die...
Ja,
klar. Aber bei mir ist zum Beispiel, für mich ist dann die Lösung eben nicht bei den Betroffenen erstmal, sondern erstmal bei denen, die sofort in diese Abwehrhaltung gehen.
Ja.
Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben mit dem Erwachsenwerden, dass ich erstmal ganz viele Gefühle aushalte. Und damit meine ich nicht ungesund aushalte, sondern dass ich erstmal sage, okay, ich fühle das gerade, ich muss nicht sofort drauf reagieren.
Ja.
Ich muss nicht sofort anspringen.
Ja.
Und das ist für mich wieder Berechenbarkeit, dass ich eben weiß, wenn ich einer Person etwas sage, möchte ich mich sicher fühlen, dass ich weiß, die Person ist erwachsen, in Anführungszeichen, genug oder kontrolliert genug, erstmal kurz mit dem eigenen Diskomfort zu sitzen und das auszuhalten.
Mhm.
Und das ist mir so wichtig, weil ich das ganz lang nicht konnte. Ich war auch die ganze Zeit, ich bin so, habe ich eben schon...
Aus dem Reflex.
Draußen, genau, so draußen, mir war das so wichtig zu zeigen, aber ich bin doch ein guter Mensch.
Mhm.
Aber ich habe das doch gar nicht so, aber...
Mhm.
So, und
genau.
Dann, wie ich draußen schon gesagt habe, habe ich einen Flippi gekriegt. Ich habe einen Flippi gekriegt und habe gesagt, nee, also du hast mich falsch verstanden, ich bin nämlich super.
Ja.
Genau, und ich habe mich natürlich in meiner ganzen Existenz dann abgewertet gefühlt und nicht nur in dieser einen Sache, die mir dann gerade gesagt wurde und wurde dann zu einer sehr unangenehmen und unberechenbaren und gemeinen Person und das wollte ich nicht sein.
Mhm.
Und seitdem ich da ganz tief in mir reingegangen bin, vor Jahren mittlerweile schon, Gott sei Dank, kann ich, glaube ich, auch eine bessere Freundin sein, bin ich auch erwachsener, habe dieses Dorf aufgebaut, was mir gibt und wo ich viel gebe. Und das ist so ein ganz großer Punkt in komplett gesamtgesellschaftlichen Konstellation und Situation und Diskussion und auch in meinem Privatleben, dass man damit erstmal sitzt, so Diskomfort auch erträgt und nicht sofort so snappt.
Ja, der Reflex geht doch meistens aus dem Gefühl heraus, hier wird mir ein Fehler unterstellt oder nachgewiesen.
Oder ich werde unfair
behandelt. Ich werde angegriffen. Mhm. Ich muss mich schützen und verteidigen.
Ja.
Und ich glaube, ich halte mich überhaupt nicht für nicht zu kritisieren. Also ich gehe davon aus, dass ich Fehler mache und dass ein anderer, eine andere mir sagen kann, das fand ich gar nicht gut gerade. Mhm. Dann halte ich das für möglich.
Ja.
Ja, also ich halte für möglich, dass ich ohne Absicht jemandem in seinen Raum reingelatscht bin oder so. Und ich finde es einen heilsamen Prozess, wenn ich darauf hingewiesen werde und der andere nicht dann daraus die Entscheidung trifft von mir, okay, das war's mit der, sondern der andere kann das äußern und ich kann dem sagen, das bedauere ich, das tut mir leid. Mhm. Ich habe das nicht gemerkt. Mhm. Oder du, ich weiß gar nicht, ob ich es nicht wieder machen würde, weil jetzt müssen wir mal ein bisschen streiten. Wenn du mir nämlich das jetzt gerade erzählst, finde ich es eigentlich richtig, dass ich das gemacht habe. Aber warum findest du es falsch? Darüber in Kontakt zu treten, weißt du? Und manchmal findet man auch keine Lösung, sondern muss einfach sagen, ach so, okay, dann hast du das so wahrgenommen, ich habe es so wahrgenommen. Ja, was machen wir denn jetzt? Mhm. Und manchmal ist man eigentlich besser in Kontakt hinterher, wenn man sich anguckt und sagt, weißt du was, wir legen das mal weg. Wir finden da gerade keine Lösung für. Aber müssen wir jetzt miteinander Schluss machen? Also müssen wir unseren Kontakt beenden? Oder können wir jetzt was anderes, keine Ahnung, holst du mir ein Bier? ich dir ein Bier?
Ja, auch das.
Weißt du, so, dass man irgendwie sagt, so, pass auf, gute Musik gerade, wir gehen jetzt mal tanzen und danach. Also, und wichtiger Faktor, Tara, damit bist du ja auch gesegnet, Humor.
Mhm. Ja, ja.
Ey, ich finde oft, wie wir Menschen aneinander geraten, ist doch manchmal total lustig.
100%.
Und dich auch nicht so, ich mich nicht, der andere sich nicht, so ernst zu nehmen.
Ich nehme mich gar nicht ernst. Meine Erfahrung bis jetzt war, Menschen, die sich sehr ernst nehmen, die snappen dann schneller, die sind nicht so kritikfähig oder nehmen das auch nicht so an. Ich finde, je unwichtiger man sich selber nimmt und je mehr man sich selbst verarscht, desto einfacher wird.
Ja, ja, irgendwie ist Humor ja auch ein Reflexionsraum.
Ja, total.
Und auch ein gesunder Abstandhalter. Weißt du, wenn ich merke, jetzt wird's gerade knirschig zwischen uns und ich versuche es mit einem Scherz, nicht mit sich über alles lustig machen, das meine ich nicht. Ich finde Humor ja durchaus eine sehr ernstzunehmende Lebenshilfe, Lebensrettung quasi.
Ja, ich habe das so als Coping-Mechanismus, Humor, alles. Ich finde alles auch immer ein bisschen witzig. Also ich sitze wirklich auf dem Boden, ich heul mir die Seele aus dem Leib, ich denke mir, warum?
Und dann, ja, das kenne ich sehr gut. Ja.
Und dann denke ich mir, oh, okay.
Kenne ich sehr gut. Oder verheult dann am Spiegel vorbeigehen und sagen, hey, sahst noch nie so gut aus wie heute.
Aber man hat dann auch immer so plump Lips und so. Ja, und die Augen sind so ein bisschen so.
Ja.
Ja, ich finde leider, das ist ein ganz, ganz Problem oder Geschenk von mir. Ich lache sehr, sehr viel. Und Leute sind dann immer so ganz erstaunt darüber, weil ich bin dann in meinen Videos halt, wie gesagt, ne, relativ sarkastisch oder sonst was. Aber wenn die mich dann kennenlernen, dann sind die so, ah ja, krass, die, ah ja, eine Frau, die lacht. Und die ist nicht mal Comedienne.
Ich kenne sehr viele Komikerinnen und Komiker, die das nicht beruflich betreiben.
Ja.
Also es gibt einfach komische Menschen und es gibt unkomische Menschen.
Ich bin
und die unkomischen Menschen sind auch sehr komisch. Also es gibt eigentlich, wir Menschen sind eigentlich von der Grund, hat die Natur wahrscheinlich sich so ausgedacht,
ja,
oder?
Ja, die sagt nicht, guck mal, die
Natur hat
raus.
Wahrscheinlich gedacht, jetzt baue ich mal so ein Wesen zusammen, das einfach wahnsinnig komisch ist.
Weißt du, was noch komischer ist als Menschen? Wie heißen die nochmal? Diese mit diesem
Tiere?
Ja. Steine. Ich wollte mit dir über Steine reden. Was
die
ist dein
sind ja komisch. Wow.
Steine.
Lapis Lazuli.
Gesundheit. Genau. Das ist ja wie ein Pokémon, aber ist okay. So, okay, Lapislazuli ist wahrscheinlich ein Stein.
Was ist komischer als
mir fällt das Menschen. Tier nicht ein. Wie heißen diese Enten mit dem platten Schnabel?
Die Enten mit dem platten Schnabel?
Plattschnabelente.
Enten heißen die. Das sind die mit dem...
Ach so, ja, diese...
Ja, weil die Enten mit den vollen Lippen sind...
Schnabeltier.
Ach so, ein Schnabeltier.
Schnabeltiere.
Ist noch lustiger als ein Mensch, meinst du?
Ja, die sind krass. Also da gibt's, ich lese dir gleich ein paar Fakten über Schnabeltiere vor.
Und ja, gerne. Ich meine
das völlig ernst.
Gerne. Guckst du dir auch Videos an von Schnabeltieren?
Nee, aber Videos über Fakten von Schnabeltieren, weil es gibt wirklich...
Aber Tara, wir sollten eine Frage noch abrufen, ne?
Wir können es versuchen. Ein Spieler jetzt.
Hallo, mein Name ist Ruth Moschner vom Podcast 1+1 Freundschaft auf Zeit. Und ich habe mal eine Frage an euch. Wie steht ihr eigentlich zu Dating?
Ey, lass mich in Ruhe. Entschuldigung.
Das ist schon wieder so eine Frage. Ich sag ja immer, ich finde Fragen wahnsinnig wichtig, ne? Aber es gibt auch unglaublich viele Fragen, wo ich sag,
Okay, ich fange an. Ja. Ha, ich habe noch nie wirklich gedatet.
Ich weiß, intellektuell weiß ich, was Dating ist. Ja, aber jetzt erklär mir doch bitte nochmal, was ist denn da? Wie soll ich denn zu Dating stehen? Hä? Treffen sich zwei. Das ist meine Antwort.
Ja.
Das ist treffen sich zwei. Das mache ich eigentlich ständig. Treffen sich zwei?
Ja.
Das mache ich andauernd. Mit Frauen, mit Männern, mit Kindern, mit Jugendlichen,
nein,
mit alten Leuten.
Keine
ich date so
nein,
dermaßen. Ich
das
date.
Wir nicht. Nein, wir fangen
Ach so,
noch mal
daten
an.
Hat
wir
immer hallo. An. Daten hat immer eine sexuelle Komponente. Ist das richtig?
Zumindest eine romantisch.
Naja,
geplant.
Unter treffen sich zwei verstehe ich. Also daten heißt doch im strengen Sinne.
Ja.
Du hast eine Verabredung miteinander und diese treffen sich dann. Ich mein's ja nur im Wortsinne.
So. Und ich meine das hier Dings.
Ja,
so.
Trifft ein Mann eine Frau, trifft eine Frau einen Mann, trifft eine Frau eine Frau, trifft ein Mann einen Mann. Trifft und wer auch immer wen.
Für eine romantische Absicht.
Ja.
Genau.
So, und was soll ich darüber denken?
Das wurdest du doch gerade gefragt.
Ja, kann ich nicht beantworten. Mal ist es schön, mal blöd. Was soll ich jetzt sagen?
Ja, du, was soll ich dir jetzt sagen?
Ich hab noch nicht gedatet.
Ich auch nicht, siehst du? Ich nämlich auch nicht. Ich habe
also,
nicht
wenn
gedatet.
Das diese Bedeutung haben soll, ich weiß ja, dass es das
hat,
kann ich, liebe Ruth Moschner, ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Du müsstest bitte weiterfragen, andere Menschen fragen.
Ja.
Du kannst die Frage auch nicht beantworten.
Nee, ich habe auch noch nie gedatet. Ist mein absolutes Horror-Albtraum-Szenario, auf Date zu gehen. Ich bin, auch wenn man das nicht glauben mag, eine sehr introvertierte Person, was sowas generell angeht. Und ich habe furchtbare Angst vor sowas, weil, wie gesagt, Situationship ist mein absoluter Albtraum und alles, was ich so mitkriege von Freundinnen und so oder auch jemanden kennenlernen und mich dieser Person dann öffnen, wirklich öffnen über Monate hinweg und am Ende geht es einfach nicht gut aus. Ich kann sehr, sehr schlecht mit Enttäuschung umgehen und wenn ich verliebt bin, dann glaube ich, dass ich, also, oh, ich kann... So Herzschmerz kann ich sehr, sehr schwer ertragen. Sehr, 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 sehr schwer ertragen. Also das kann ich eigentlich gar nicht ertragen. Und dann komme ich wieder mit meinem Lover-Girl-Fantasy-Roman-Ding. Ich glaube, es gibt schon, also ne, natürlich nicht jetzt in diesem Spiri-Kontext diese eine Person, aber ich glaube, es gibt ein paar Verbindungen in deinem Leben, wo du sagst, oh, das könnte es jetzt aber sein. Ich habe gerade gesagt, ein paar Verbindungen, vielleicht gibt es sie auch nur einmal, vielleicht gibt es sie zweimal, was auch immer. Wenn man dann denkt, dass es das ist und es ist aber nicht, ich weiß nicht, so beidseitig. Ich glaube, das ist so eine Enttäuschung, damit könnte ich sehr schwierig umgehen. Und bis man da hinkommt, muss man sich ja treffen. Und dann kann man ja ganz schlechte Treffen in Kauf nehmen. Und dann muss man fragen, was ist deine Lieblingsfarbe? Auf so Dating-Apps oder so. Und das interessiert mich ein Scheißdreck. Und ich finde sehr, sehr wenig Menschen anziehend oder interessant oder, also so für Dating, ne? Boah, ich glaube, ich bin ganz schwierig, was das angeht und viel zu, ja, nee, ich glaube, man muss mich irgendwie wie so ein Pokémon irgendwo fangen. Auf so einer Wiese.
Und Dating ist doch irgendwie sowas Hergestelltes, ne?
Ja. Also,
und das ist, ich kann es ja mit Inszenierung nicht so richtig.
Nee, genau, ja.
Ich bin,
Also, oh, ich, ich, oh, Gefühle. Nee. So. Oder wir lassen es.
Nächste Frage.
Genau.
Nächste Frage. Guck mal hier.
Wo ist mein Schnabelenten-Fact? Heißt nicht Schnabeltier.
Schnabeltier.
Ja.
Oh. Da kommt die Schnabeltierhilfe.
Geil. Ja, hol mir erstmal eine Frage und ich suche dir kurz die Schnabeltier.
Nee, du holst jetzt da die Schnabeltier-Angelegenheit raus. Tara zeigt Cordula die Schnabeltier-Angelegenheit.
Wir haben ja gesagt, oder du hast gesagt, dass Menschen generell witzige Gestalten sind und,
ja.
Und so.
Wir und Menschen sind komisch.
Genau.
Ja.
Ne? Aber so ein Schnabeltier, pass auf.
Ja.
Schnabeltiere legen Eier und sind trotzdem aber Säugetiere quasi. Es ist ein Ursäugetier, was Eier legt. Das kann gar nicht sein schon mal. So, da hat sich irgendwer schon gedacht, geil, da mache ich jetzt hier Verwirrung. So ein bisschen wie die französische Sprache. Alles besteht aus Ausnahmen. Das ist wirklich so. Also ist wirklich ja. So. Man kann es eigentlich nicht lernen. Säugetier, Eier. Säugetier, nee, dieses Säugetier legt Eier. Und alle so, Eier, klar, das ergibt gar keinen Sinn. So, männliche Schnabeltiere haben Hinterbeine, die giftig sind. Einfach die Beine sind giftig. So.
Oh. So. Was machen die damit?
Darin wird ein Sekret produziert, was starke Schmerzen macht. So.
Und das wenden die wie an, die männlichen Schnabeltiere? Sie töten ihre Feinde. Wer sind die Feinde der Schnabeltiere?
Das ist auch eine sehr gute Frage, weil meine Feinde sind es nicht. Das muss ich jetzt einmal hier ein Statement abgeben.
Ja.
Also ich finde, Statements gibt man generell.
Ich hatte noch keine unschöne Begegnung mit einem Schnabeltier. Das muss ich dazu sagen.
Ja, ich habe keinen Streit mit Schnabeltieren. Mit Hafermilch haben wir beide Streit.
Ja.
Aber mit Schnabeltieren nicht.
Gut. Nee, ich hatte ehrlich gesagt Schnabeltiere auch viel zu wenig in meinem Bewusstsein. Jetzt wird mir gerade klar, wo du mich darüber aufklärst.
Schnabeltiere haben eine viel zu niedrige Körpertemperatur. Ich übrigens auch.
Zu niedrig?
Ja.
Und die zwar, haben halt ihre Körpertemperatur.
Ja, aber Säugetiere haben ja so eine gewisse Range und die haben nur 32 Grad. Und das ist eigentlich zu niedrig.
Für was
für,
zu niedrig?
Für
die Natur hat doch gesagt, so Schnabeltier, du rangest bei 32 Grad. Bums, kommt klar damit. Und das Schnabeltier,
das kommt,
da es
aber
ja nicht stirbt, lebt mit 32 Grad. Aha, Natur, alles klar. Oder? Man sagt doch von uns Menschen auch nicht, sie haben eine viel zu hohe, viel zu niedrige Körpertemperatur.
Doch, mir sagen die das. Meine Körpertemperatur ist ein bisschen zu niedrig. Ja, man bewegt sich ja so bei 35, 36
ja.
Und ich bin meist so bei 34, 34,3.
Das heißt, dir ist immer kalt?
Nee, mir ist nie kalt, aber meine Körpertemperatur ist ein bisschen zu niedrig einfach.
Ach.
Ja. Und, dann,
und wenn du Fieber hast, bist du bei 37,5.
Schon, ja.
Ohne
also
Scheiß.
Wirklich, ja, ja.
Interessant.
Mhm, also meine Körpertemperatur ist ein bisschen zu niedrig und es ist so ein klitzekleines Phänomen, weil dann, ich muss es dann auch oft, muss ich das früher, als ich noch keine feste Arztpraxis hatte, muss ich das dann immer sagen. Ich so, nee, ist normal. Und die so, das ist nicht normal. Ich so, ja, was?
Ist bei mir aber normal.
Was soll ich machen? Ja.
Ja.
Ja. Ja. So, weiter geht's. Der biegsame Entenschnabel ist lederartig und verfügt über rund 40.000 Elektrozellen.
Wow, du kannst da Handys aufladen.
Alles.
Am Schnabeltier kannst du Handys aufladen ohne Ende. Das ist eine Ladestation.
Es ist
Schnabeltiere
eine Ladestation.
An die Stationen, Tankstellen für E-Mobilautos.
Ja. So.
Hammer! Wir unterschätzen die Schnabeltiere in der Klimafrage.
Ja.
In der Hallo! Krass.
So,
Schnabeltiere müssen, wo leben die ursprünglich?
Ja.
Wo kommen sie her?
Hier steht Museum Naturkunde Magdeburg, aber das glaube ich nicht.
Es sind ostdeutsche
ja, es sind
Tiere.
Ja.
Und sinnvolle ostdeutsche Tiere,
ja.
Die wir dringend brauchen.
Ja.
Weil die E-Mobilität muss ja sehr viel mehr gefördert werden. Und wenn die Schnabeltiere uns da behilflich sind,
das
weil sie
bestimmt sagen,
hey, ich habe eine Schnüss.
Schnute haben die doch.
Schnute.
Eine Schnute.
Ja, das heißt bei uns Schnüss.
Schnüss finde ich auch sehr süß. Auf Französisch ist es auch süß. Museau.
Museau?
Museau. Das hört
Museau.
Sich ganz süß an, ne?
Museau. Le Schnabeltier mit seinem
Museau. Exactement ça, en fait. Ein Museau, quoi. Attends.
Ich höre.
Über 40.000 Elektronervenzellen. Unter Wasser jagt das Tier mit geschlossenen Augen und spürt Beute durch schwache elektrische Muskelimpulse. So.
Na klar, Elektrik ist sein Ding, Schnabeltier.
Und jetzt frag mich mal, wie geil Schnabeltiere sind. Also das war es jetzt auch schon mit Schnabeltierfakten.
Wie geil sind Schnabeltiere, Tara?
Ja, Schnabeltiere sind abgefahren, habe ich doch gesagt.
Wie weit bist du denn überhaupt in der Erforschung der Tierwelt, welche Knallertiere es noch so gibt? Schnabeltier
ja.
ist bei dir auf der Liste ganz weit oben ja, oder auf Platz 1 sogar.
Nee, Oktopusse.
Oktopusse. Hast du über Oktopusse genauso ein...
Ja, aber das kann ich dir auch so sagen. Mhm. Wir haben mehrere Herzen, mehrere Gehirne, viele Arme, aber...
Ja, ja.
Angeblich ein Arm ist ja kein richtiger Arm, sondern ein Glied.
Wollte ich gerade sagen.
Ne? Das, ja. das will man generell öfter mal sagen. Ich finde, das sagt man auch zu wenig. Mhm. Und generell mehr
man
zu Leuten
weist
geben.
Zu wenig darauf hin, dass die Oktopusse nicht nur Arme ja. haben.
Genau.
Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Ich finde, das sollte man auch Menschen einfach auf der Straße sagen. Wollen wir mit diesem Podcast einfach mal rausgehen und so Straßen-Podcast-Umfragen machen? Hallo, was halten Sie von den Armen der Oktopusse?
Von den Armen plus eins von Oktopussen. So. Wie kannst du so richtig abschalten? Nie, oder? Du schaltest nicht ab. Du bist immer angeknipst. Tara ist angeknipst und zwar 24/7.
Ja, mir geht's super. Ja, abschalten schwierig. Also mir wurde schon vieles empfohlen, nichts davon klappt. Ich krieg mich selbst nicht aus. Aber wo ich ein bisschen abschalten kann, ist... wenn ich lese und dann richtig reinkomme und dann bin ich auch weg, wenn es wirklich eine gute Geschichte ist. Aber ich habe eigentlich auch immer, was du eben in der ersten Folge hast du es gesagt, immer so ein bisschen sich selbst beobachten. Das habe ich eigentlich immer, aber wenn, dass ich das so richtig auskriege, ist auch tatsächlich beim Zocken. Beim Zocken bin ich irgendwann auch raus.
Mhm.
So, und dann bin ich wirklich in einer anderen Welt und das ist so geil beim Zocken tatsächlich. Beim Lesen auch, aber beim Lesen musst du halt noch so ein bisschen mehr, ich sag mal, nachdenken. Das stimmt auch eigentlich gar nicht, aber bei mir ist es so, dass ich mich ein bisschen mehr anstrengen muss oder nachdenken muss als beim Zocken. Beim Zocken, da werde ich ja auch ganz anders stimuliert so ein bisschen. Da sehe ich ja auch automatisch. Da muss ich mir ja nicht mal selbst eine Welt zusammenstellen und vorstellen. Ich werde da reingeschmissen. Ja, und da kann ich dann mein eigenes Leben tatsächlich vergessen. So, ich mache mich aus, indem ich an eine andere Welt anschalte.
Mhm.
Ja. Schaffst du das auch?
Ich überlege gerade, wie ich das mache. Wie schalte ich mich ab? Ich schalte mich ab, indem ich rausgehe in die Welt. Also das heißt wirklich manchmal einfach mich auf irgendeine Bank setzen und den Menschen beim Rumlaufen und Rumleben und so zugucken. Das ist ja nicht abschalten im meditativen Sinne, ne? Also
nee, nee.
Die Frage ist wahrscheinlich so gemeint, wie schaltest du ab? Das heißt, wie kommst du total zur Ruhe oder irgendwie sowas? Und ich habe wahrscheinlich ein ähnliches Energielevel wie du, dass ich auch gar nicht, ich brauche das nicht so sehr, keine Ahnung, Akupunktur ist bei mir hilfreich durchaus.
Mhm.
Und ich kann das mittlerweile, das konnte ich zum Beispiel früher überhaupt nicht, wenn du irgendeine Behandlung, keine Ahnung, eine Massage, eine Akupunktur, oh, eine irgendwas und dann liegst du da eine halbe Stunde oder du kriegst eine Akupunktur und dann liegst du mit den Nadeln da eine halbe Stunde. Das war für mich früher undenkbar. Das habe ich mir wirklich, ich habe gedacht, wie soll das gehen? Wie geht das? Was mache ich denn jetzt?
Mhm.
Und das kann ich mittlerweile und nee, das kann ich richtig gut. Dann ich habe eine Ärztin in Köln, wo ich immer mal wieder zur Akupunktur gehe und die hat vor dem Fenster hat die so einen richtig großen Baum.
Ja, das ist schön.
Und in den gucke ich dann aus dem Fenster und dann weiß ich auch nicht mehr nach der halben Stunde, bis die wiederkommt oder dreiviertel Stunde oder wie lang, bis die wiederkommt. Ich weiß dann von dieser halben, dreiviertel Stunde nichts mehr. Ich fange an mit, ich gucke in die Blätter raus und so und dann irgendwann kommt dann so eine angenehme Leere. Das ist, glaube ich, abschalten. Und das kann ich mittlerweile durchaus. Konnte ich früher überhaupt nicht.
Nee, ich kann das auch nicht. Also ich kann das nur, indem ich, was du ja beschreibst, ist, dass du das von dir aus kannst. Das kommt von dir heraus.
Das hat sich aber so entwickelt. Das habe ich nicht mit größter Anstrengung mir antrainiert, sondern es hat sich tatsächlich eines Tages
und das ist ja genau
entwickelt,
das, was
weil
alle wollen.
Ich einfach gemacht habe. Ich habe mich einfach drauf eingelassen und habe es gemacht.
Ja, du hast quasi das erreicht, was gefordert wird, sage ich mal, dass man genau das kann. Und ich kriege nur absolute Ruhe in mich rein, gefälschte, indem ich eben meinen Kopf überschreibe.
Die Befüllung anders machst. Ja, ja,
ja.
Das verstehe ich gut, weil ich kann zum Beispiel auch, ich habe so ein knacktes Wörterspiel auf dem Handy. Mhm. Und ohne Scheiß, wenn ich merke, dass die Synapsen so geschaltet sind, dass es britzelt, dann nehme ich mich wirklich raus und mache einfach, baue Wörter zusammen und suche nach richtigen Kombinationen und so weiter. Das ist dann auch immer Level sowieso. Und dann bin ich, und dann glaube ich, lassen diese Synapsen einander los, dann hört das Gebritzel auf und danach kann ich mich irgendwie, dann ist das Gehirn wieder entspannter, weißt du? Du merkst ja so eine Anstrengung sonst schon mal auch. Ja. So, boah, ist das anstrengend. Mhm. Aber ich glaube, ich habe das mit dieser Akupunktur, ich kann mich total dran erinnern, dass ich beim ersten Mal dachte, boah, ey, wie soll das denn gehen? Ich glaube, ich lerne am besten Dinge, indem ich mir sage, das kann auch ruhig nicht klappen. Mhm. Verstehst du? Also wenn ich mir den Druck mache von, das musst du jetzt lernen, das muss jetzt, da scheitere ich dran. Und wenn ich mir sage, das möchtest du jetzt gerne lernen oder du möchtest es jetzt gerne mal hinkriegen oder ausprobieren, es darf aber auch nicht klappen. Und dann, glaube ich, geht das bei mir einfacher.
Mhm, verstehe. Ja, ich hatte das früher irgendwie mehr, dass ich so schneller so abdriften konnte in Gedanken und danach kommt ja dann diese Leere. Mhm. So ein bisschen dieses kurz vorm Einschlafen, ne? Wo man dann merkt so,
ja, jetzt kommt der Dämmerzustand.
Ja, genau. Und bei mir ist es dann aber so, dann ich so, ah cool, ich bin jetzt im Dämmerzustand. Ah, jetzt bin ich wieder wach. Ah ja. Das finde ich ja so abgefahren. Du schläfst ja ein, indem du fakes zu schlafen. Also das Einschlafen ist ja, du spielst Schlafen. Du bist so, das ist ja wirklich so, ne? Ja. Also du schläfst ja ein, außer du schläfst oder fällst wegen völliger Erschöpfung tot ins Bett, bist du ja im Bett und sagst so, und jetzt schlafe ich. Und dann spielst du Einschlafen. Und ich habe ganz oft auch versucht, Entspannung zu spielen. Das klappt aber noch nicht. Vielleicht kriege ich das irgendwann hin.
Wie schläfst du denn ein?
Auf meinen Büchern. Wirklich, ich lese, bis ich nicht mehr kann.
Und dann schläfst du auch dann bei Licht ein und machst es irgendwann aus, wenn du nachts kurz wach wirst.
Genau. Ich habe so eine Leselampe.
Ja.
So eine, zum Dranknipsen.
Ja.
Klippen.
Ja.
Genau. Viele Wörter.
Für eine Lampe.
Die ist noch nicht mal so groß. Und ich schlafe dann auf Büchern ein und wache dann oft auf mit Kanten im Gesicht und denke mir, ach schön.
Mit einem Streifen
ja,
auf der Wange.
Ja, das ist richtig schön. Es sieht aus, steht mir aber auch. Mhm. Ja, das kann auch nicht jeder tragen.
Wenn die Spuren von Büchern sind, was wollen wir mehr?
So, also Bücher hinterlassen Spuren. Tara Witt war Autorin.
In dir und auf dir.
Sichtbare Spuren. Ah, genau. Das, so schlafe ich ein. Im Zustand völliger Erschöpfung auf Büchern.
Mhm.
Sehr gut auch.
Ich schlafe auch lesend ein.
Ja.
Ich lese und dann irgendwann kommt so, ja, irgendwann mache ich das Licht aus. Ich lege das Buch noch weg, mache das Licht aus. Okay.
Nee, ich bin dann einfach so, ich lese und ich denke mir dann immer noch so, ja, doch, das schaffe ich ja. Okay. Aber ich gehe auch, also ich schlafe sehr plötzlich ein, muss ich auch sagen. Also,
Zack, Seite 51, Zeile 14, paff!
14. Also es ist bei mir tatsächlich so, dass ich, wenn ich einmal müde bin, dann kannst du mich auch in eine Ecke setzen. Also ich habe überhaupt gar keine Einschlafprobleme. Mhm. Ich schlafe innerhalb kürzester Zeit ein. Ja, wie so ein Dreijährige würde ich mal fast behaupten.
Mhm. Obwohl viele Dreijährige schlafen wirklich sehr,
aber
sehr
wenn,
spät und unruhig ein.
Unruhig ein, aber wenn die müde sind, sind die müde, oder?
Ja, das stimmt. Ja.
Dann sind die einfach so, ah ja.
Ja.
So, und ich bin dann auch so keinerlei Kontrolle irgendwie mehr. Wenn ich dann wirklich müde bin, dann, also es kann auch sein, wir sind so mitten im Gespräch und es ist irgendwie 0.43 Uhr, schon lange über meine Bettzeit. Meine Bettzeit ist 21.30 Uhr, ich bin schlafen.
Gehst du so früh ins Bett?
Ja, vielleicht so 22,
also
30,
wenn du es
23.
dir aussuchen kannst, gehst du um 9:30 ins Bett.
Nee, aber 23.
Mhm.
22. War gelogen, 22. Ja, war gelogen. Ja. Ja, ich mag das gerne. Und dann liegt man so im Bett und dann liest man das so ein bisschen schön.
Ja.
Ja, liebe ich. Ich bin auch gar keine Rausgeh-Person. Also ich bin jetzt seit 12 Jahren in Berlin. Ich war noch nie, nicht einmal in einem Club oder so. Ich bin der Traum von so einem Alpha-Bro-Podcaster. die sagen, aber das dürfen die nie erfahren. Aber solche Podcasts wie die hier hören die wahrscheinlich nicht. Deswegen kann ich sie einmal mal erwähnen und verraten. Die sagen immer so, ja, ich will eine Frau, die von der weiß ich, die ist abends zu Hause. Ja, die geht früh
bist ins Bett.
Ja, ja. Die liest viel, ja, die ja. redet nicht mit anderen, nein, mit niemandem.
Jetzt ist das Problem, dass die andere Seite ja mit auswählen muss, also du, und du würdest so jemanden ja nicht auswählen. Also nee. Ihr kommt nicht zusammen, keine Wir, Sorge. Schade. Keine Sorge, Mano. Tara, ihr kommt nicht zusammen.
Oh, nichts krieg ich. Boah, ey. Boah, nee. Nee, ist okay. Ich glaube, ich verkrafte das. Ja. So viel zum Daten.
Warst du im Studium auch nicht auf Partys oder so? Also,
nee,
oder?
Ich war in der Fernuni.
Ach so?
Ja.
Ja. Ach so, dann hast du zu Hause gelernt und deine Prüfungen abgelegt und so weiter und warst gar nicht in einem Semester mit anderen und so. Mhm. Ah.
Ja. Ich war nie irgendwie, also doch, ich hatte so eine Partyzeit so von
12 bis 14 Uhr.
Nee, 12 bis 14 Jahren. Nee, so von vielleicht so 17 bis 20. Und ich weiß aber jetzt rückblickend, dass es alles sehr performativ war, weil ich dachte, ich muss das mögen.
Ja.
Ich habe immer schon Rockmusik gehört, so Indie-Rock, Alternative Rock, bla bla bla. Und habe das dann auch als Teenie immer gehört. Und dann irgendwann haben aber alle R&B gehört und waren so Klubben und so. Und dann dachte ich, ah, da muss ich auch. Und dann habe ich mir so 3-4 Jahre eingeredet, dass ich das irgendwie ganz geil finde. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, boah, ich hasse das alles so krass und höre jetzt halt wirklich einfach wieder die Musik, die ich mit 17 gehört habe.
Aber ich glaube, so geht's wahnsinnig vielen jungen Menschen, dass sie etwas machen und dass sie abfeiern und sonst was machen, weil sie denken, ich muss das machen, sonst bin ich ja nicht dabei.
100%. Genau. Und ich glaube auch, zum Thema Erwachsensein von letzter Woche, ich glaube, dass, also ich für mich weiß, je erwachsener ich werde und je älter ich werde, desto mehr werde ich wie mein Teenager-Ich, was meine Interessen angeht. Mhm. Ich finde jetzt Zocken wieder geil. Ich finde Rockmusik hören geil. Und ich finde Sachen geil, die andere auch geil finden. Früher war ich wirklich so, ah, gebt mir weg mit eurem Matcha-Eis-Latte. Oh mein Gott, ich will ein Bier. Ich will einen geilen Kaffee. Ich will das alles nicht. Das ist mir alles zu uncool. Mittlerweile zelebriere ich das alles. Ich finde das alles geil. Gib mir Matcha-Eis-Latte, gib mir einen geilen Kaffee, gib mir Bier, gib mir Cocktails mit bunten Schirmchen. Ich finde Sachen performativ nicht mehr scheiße, weil andere die cool finden. Mhm. Und ich mag jetzt auch so richtig Touristenattraktionen und so. Ich denke mir, geil, mache ich alles mit. Ich finde das alles
erstmal gut. Ja, es gibt ja an Performationen alles Mögliche, ne? Das Mitmachen, weil man denkt, ah, dann bin ich dabei. Ja. Ich mache das, ich finde das alles genauso cool, wie man das in meiner Community cool findet, so, dann bin ich nicht einsam.
Ja.
Und es gibt die andere Variante von, nee, ich setze mich ab.
Ja, ja.
Ich finde es uncool. Nee, es ist also nichts für mich, ich brauche es anders und so weiter. Aber alles, was inszeniert ist, ist irgendwie ja nicht echt. Insofern. Also,
de facto, ja. Ja,
genau.
Ja, 100%. Aber dann fragt man sich auch, ich habe letztens so ein Essay gelesen, den fand ich super interessant. Das war so ein bisschen die Frage, ob man noch weiß, du schon. Aber so meine Generation und darunter vor allem, die wirklich so nur mit Internet aufgewachsen sind, ob man eigentlich noch selber weiß, was man mag. Weil man ja die ganze Zeit so die neuesten Mikro-Mikro-Trends vorgesetzt kriegt. Mhm. Ob jetzt mit Absicht mitten in die Fresse rein oder eben so, weil man die einfach sieht, wiederholt sieht. Und dann hat die jetzt wieder eine Leoparden-Printtasche und die und die und die. Und das war 2002 cool und das ist jetzt wieder cool und es kommt alles zurück, bla bla. Und dann ist so ein bisschen die Frage, aber finde ich das auch geil oder finde ich das geil, weil ich es jetzt so oft gesehen habe an Leuten, die ich cool finde und ich wäre auch gern cool und. Mhm. Dass man zum Beispiel Filme, bevor man ins Kino geht und sich einen Film anguckt, liest man sich vorher dann Reviews durch, welcher Film sich jetzt lohnt. Und dann ist man schon so vorprogrammiert, dass man nicht einfach mehr in so ein Kino geht und sagt so, ich gucke mir jetzt den und den Film an, weil mir gefällt das Titelbild. Und dass man da so völlig unvoreingenommen reingeht und dann hat man eine Meinung über diesen Film und dann liest man im Internet nach, ob andere die Meinung auch haben.
Mhm.
Und das finde ich total interessant. Wer bin ich eigentlich, wenn ich mag ich noch alles, was ich mögen würde oder mag ich Sachen weniger oder mehr, weil andere das mehr mögen oder weniger? Und ich glaube, dass so meine Generation und vor allem eben auch die darunter gar nicht mehr so richtig greifen können, was sie eigentlich selber mögen. Und je älter ich werde, desto mehr komme ich dahin zurück. Und das ist mir dann auch ein bisschen egal, wie andere das finden und dann sagen, dafür bist du zu alt oder es ist voll nerdy, es ist voll uncool. Ja, ist mir scheißegal. Dann ist es so.
das ist ein, glaube ich, völlig normaler Prozess, den alle Menschen machen müssen, rauszufinden, was mag ich denn, wer bin ich denn und wer bin ich, wenn ich mich mit jemand anderem verbinde und so. Aber natürlich habe ich diesen Prozess in der analogen Welt gelernt und ich war dadurch oft auch überfordert, weil das ein überfordernder Prozess ist, glaube ich, mit Reizen umzugehen und rauszufinden, wie geht das denn jetzt mit mir und dieser großen Welt. Aber die analoge Welt war durchaus ja geschützter als die digitale Welt, in der du groß geworden bist, ne? Und mittlerweile ja gar keiner mehr eine Chance hat, ohne sie groß zu werden. Also dann lebst du in einer Sekte. Das ist keine Alternative. Aber das finde ich schon wirklich krass. Du erzählst von einer vollkommen anderen Lebenswelt, als ich sie bewohnt habe.
Ja.
Und wir befinden uns auf einem Planeten. Das ist wirklich, finde ich, eine relevante Frage. Wie geht es und wo soll es hin? Wo wollen wir uns hin entwickeln? Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, über die Sehnsucht aller Menschen, dass sie sich verbinden miteinander und dass sie gerne auch wieder ins Theater oder Kino oder sowas oder dass die Bühnenattraktivität für Publikum wieder mehr da ist, als sie mal war. Oder es wird wieder mehr, weil ich wirklich glaube, dass die Leute durstig sind nach echten Begegnungen. Ne?
Glaube ich auch. Ich glaube, Social Media, was ja erstmal wirklich um sozial ging und sich miteinander connecten und was auch immer, wurde auch als, also mittlerweile ein ganz großer performativer Akt an sich natürlich. Und es geht überhaupt nicht mehr darum, sich zu verbinden, sondern nur noch was zu senden.
Ja, weil die Idee war ja eigentlich gut. Also ich glaube sowieso, jede Idee ist immer erstmal gut. Zumindest folgt sie dem normalen Motiv von, ich möchte etwas von schlechter nach besser ändern. Oder ich erkenne etwas und möchte daraus eine bessere Idee entwickeln. Also jede Idee ist, glaube ich, erstmal, zumindest folgt sie dem Motiv. Ich möchte etwas besser machen. Und das ist ja erstmal super. Und aus der Idee entsteht dann häufig Mist, weil sie nicht mehr reflektiert wird oder weil sie dann installiert wird, dann entsteht ein Geschäftsmodell und schon haben wir es verloren. Und wie geht das mit dem Leben, ne? Ja.
So, wie geht das mit dem Leben? Jetzt kommen wir zu den richtig guten Fragen. Ja, es ist wirklich erstaunlich, generell diese ganze Selbstfindungsprozesse zwischen diesen sekündlichen befeuert werden durch Algorithmen und Videos und gleichzeitig aber auch durch analoge Welten ist es ja auch nicht unbedingt einfacher, aber eben einfach leiser.
Und das ist doch krass, weil ich kann mich dem ja dank meiner Generation, meines Geburtsdatums, konnte ich mich dem entziehen und ich muss heute, ich bin jetzt nicht gezwungen, mich da reinzubegeben. In deinem Leben sieht es schon anders aus. Deine Verträge sind andere Verträge, die du machst. Und dein Leben ist ein anderes. Und du lebst ja ein digitales Leben und ein analoges Leben. Das findet ja gleichzeitig immer noch statt. Und das ist ja echt eine Kräfte. Da zerren ja immer auch Kräfte an dir, an euch.
100%.
An mir ja auch. Also ich bin ja nicht raus aus der Welt. Aber ich kann mich dem anders entziehen. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Freiheit zu tun, dass ich mich entscheiden kann. Oder ich habe es einfach auch so gelernt. Das war eine nicht so große, überfordernde Welt in dem Tempo. Ich habe ein anderes Tempo auch gelernt. In der analogen Welt ist das Tempo ein viel langsameres. Und das ist schon manchmal für, wenn das Leben zuschlägt, zu schnell. Und in der digitalen Welt ist es ja wirklich tak, 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 tak.
Ja, unsere Gehirne sind ja gar nicht drauf ausgelegt.
Ja,
also,
genau.
Ist ja einfach so.
Genau.
Also, das geht
und
ja
ihr müsst ja noch mal viel mehr darum kämpfen, wer bin ich, wie, in welchem Raum entwickle ich mich denn überhaupt? Wo ist der Raum, in dem ich mich entwickle? Genau. Alle kriegen alles mit und urteilen sofort. Das ist das größte Gift. Dass wir uns alle zu Richtern machen. Also das machen wir auch. Also wir Analogen, sage ich jetzt mal, sind auch Richter. Also das ist ja etwas, was Menschen miteinander leider machen. Das ist ja erstmal ein Ordnungssystem, ne? Unser Wunsch nach richtig, falsch, hier lang, da nicht lang. Das ist verboten, das ist erlaubt, das soll ja eine Ordnung herstellen, weil sonst können wir nicht leben. Aber daraus machen wir ja häufig so eine moralische Richterinstanz, als die wir durch unsere Welten gehen.
Ja, was ich auch erstaunlich finde, ist, wenn man dann einen Fehler macht, sage ich mal, online, was immer wieder passiert, das ist natürlich menschlich.
Und die Vernichtungswelle.
Genau.
Ja.
Und dann reflektiert man aber und entschuldigt sich oder was auch immer. Und das wird ja immer auch verlangt, sage ich mal. Ne? Es wird ja immer eingefordert, dass man sich reflektiert und drüber spricht und, und. Und dann macht man das. Und dann ist es aber nicht gut, weil dann wirklich noch 2, 3 Jahre später immer wieder so Kommentare kommen. Das kriege ich nicht nur bei mir mit, sondern auch bei ganz vielen anderen Leuten.
Ja. Das ist die Dynamik. Ne?
Ja, genau. Und dann ist immer so ein bisschen, frage ich mich, wollen Leute, dass man sich verbessert und in den Dialog treten oder wollen Leute eben dann weiterhin einfach Richter spielen?
Ich glaube, das ist die Frage ist doch nach, gibt es eine reflektierte Welt oder eine reflexhafte Welt? Und die digitale Welt, die lebt doch aufgrund von Reflexen, oder?
Auch,
und dann gibt es welche, die sich darin bemühen, einen reflektierten Raum zu schaffen, sind aber immer der Bewertung ausgesetzt. Und können, es gibt doch eigentlich, du kannst doch eigentlich gar nicht sagen, ja, dazu bin ich ratlos. Ach, jetzt mache ich mal eine Bemerkung. Ah, die muss ich mir gut überlegen, weil da die Reaktionen darauf sind ja sofort heftig.
Ja, es ist schwierig. Also wie gesagt, in meinem letzten Buch habe ich auch über ein Thema geschrieben, wo ich gesagt habe, dass ich da keine feste Meinung mehr zu habe, weil ich alle Seiten verstehen kann. Dann haben mir ein paar auch daraufhin geschrieben, dass sie das so interessant fanden, weil man im Internet da meist oder sehr oft Sachen liest wie, das ist schlecht, das ist gut, das ist böse, das ist schwarz, das ist weiß. Genau, und ich glaube, dass es kompliziert ist, sich durch diese Welt zu navigieren. Und ja, es sind zwei Welten, ne? Und dann kommen ja immer so von so Lehrerinnen, kommen ja dann oft so Kommentare so, ja, jetzt kommt das Handy aus, weil wir sind hier in der echten Welt. Und ich glaube, dass ganz viele Leute immer noch unterschätzen oder ignorieren,
wie echt die Welt schon ist.
Das ist die echte Welt.
Ja, genau.
De facto, das ist die echte Welt. Ja. Ich gehe raus und werde auf der Straße angesprochen von Leuten, die mir online folgen. Das ist die echte Welt.
Ja.
Ich bin ja beide.
Ja.
Genau. Und Leute wollen das dann immer noch ignorieren. Und dann hat man einen Shitstorm oder sonst was. Und dann sagt man, ja, dann macht doch das Handy aus. Ja, und dann? Dann kommen die halt in der echten Welt und spucken mich an oder was auch immer. Also, ne, es ist nicht passiert. Aber es sind ja echte Menschen.
Ja.
Das, finde ich, wird oft irgendwie ignoriert, habe ich das Gefühl.
Ja. Ja, das halte ich auch für ein Problem, dass es dann irgendwie so die analogen Bewahrer gibt, die von der richtigen und falschen Welt, das ist überhaupt gar nicht meine Perspektive. Ich gucke mir das einfach an. Ah, krass. Mhm. Aus welcher Welt komme ich? Die ist nicht vorbei.
Ja.
Die ist noch nicht lange her und die ist noch nicht vorbei.
Ja, ja.
Insofern, ich bin Teil deiner Welt, du bist Teil meiner Welt.
Mhm.
Und viel interessanter finde ich, sich anzugucken, was zeigt sich? Was zeigt sich gerade und was folgt daraus?
Ja.
Das ist eigentlich die Frage, die mich in allem immer leitet. Auch als Therapeutin in meiner Praxis. Wenn ich als Familientherapeutin mit einer Familie oder mit einem Paar arbeite oder mit Einzelnen, habe ich ganz häufig die Frage, was zeigt sich denn gerade? Und allein das zu erkennen, was zeigt sich? Ich gucke mir das mal an und reagiere noch gar nicht drauf, sondern ich schaue mir einfach an, was zeigt sich? Aha, so. Und wie sieht das aus? Und was folgt daraus? Was will ich für eine Entscheidung treffen? Oder kann ich überhaupt gerade eine Entscheidung treffen? Oder wer hängt da noch mit dran an meinen Entscheidungen und so weiter? Also prozesshaft zu leben. Und das Verrückte ist ja, bei allen Versuchen von, das ist richtig, das ist falsch, hier ist schwarz, da ist weiß, wir scheitern daran. Es ist sowohl als auch.
Mhm.
Und wenn du sagst, ich habe in dir oder der Frage, kann ich mich keiner Haltung zuordnen gerade, weil ich zu viele Positionen nachvollziehbar finde. Da ist überhaupt nichts falsch dran. Das ist Leben. Also da kann ich gar nicht sagen, wie kannst du, du bist zu feige, jetzt die Position einzunehmen, die richtig wäre. Ich frage mich dann immer oder würde gerne dann, aber man fragt es ja halt in die große Ferne, nochmal die Frage, wie ich eben hatte, ne? Wie kommst du darauf, dass das richtig ist, was du gerade für richtig hältst?
Ja, ja, ja.
Woraus speist sich das denn? Was hast du gesammelt für Faktoren, die dich zu der oder der Meinung bringen? Und ich bin umgeben in meinem Leben von Menschen, die mich lieb haben, die ich lieb habe, die in der Lage sind, so beweglich zu sein und zu sagen, ich weiß es nicht. Ich bin gerade total verwirrt. Jetzt habe ich noch das gelesen oder jetzt gibt es gerade die und die aufgeregte Diskussion über, der hat dies oder jenes gemacht. Ich weiß gerade gar nicht, wie hätte ich mich verhalten, weiß ich nicht. So, oder man findet es auch im Gespräch raus, indem man den anderen fragt, was hättest du denn gemacht? Oder wie guckst du denn da drauf? Und das ist, finde ich, ganz wesentlich. Ich komme zu meinen Meinungen und Haltungen nie ganz alleine.
Nee, ich auch nicht.
Ich sammle mir das zusammen. Ja. Und es gibt, ich halte in mir immer einen Raum frei für Umentscheidung. Mhm. Und für punktuelle Umentscheidung, also für temporäre Umentscheidung. Ah, guck mal. Zum Beispiel, ich habe gedacht, ich wäre keine Rassistin. Ja. Habe ich lange mit gelebt. Oder ich habe als Frau habe ich lange Zeit gedacht, ich kann es mit diesen gehässigen Frauen nicht. Frauensolidarität. Ich war auf einer Mädchenschule. Das war richtig heftig, weil wir alle von Scheiße geprägt waren. Wir waren gehässig und neidisch und vergleichend. Das sind wir bis heute. Sind alle Menschen bis heute und das Netz macht es nicht besser. Und irgendwann zu erkennen, ach so, ich war ja Teil davon. Ich war ja gestaltender Teil davon. Ich bin immer gestaltender Teil dieser Welt. Wenn ich mich raushalte, gestalte ich die Welt mit durch Passivität oder durch Raushalten. Mhm. Wenn ich mich einmische, gestalte ich sie durch Einmischen und manchmal durch falsche Einmischung, weil ich mich vertue, weil ich gerade mal was sagen wollte und hinterher merke, oh, das hättest du besser, hättest du dich mal rausgehalten. Also es gibt alles. Und das ist wirklich, an dem Punkt stehe ich heute in meinem Leben, dass ich ganz oft innehalte und denke, krass, es stimmt alles. Weil die Welt setzt sich ja zusammen aus allem. Und solange ich behaupte, ich bin eine von den Guten, weil ich mich darum ja so bemühe, kriege ich den Anteil in mir, der auch schlecht ist, ja nicht getilgt. Niemand. Wir bestehen alle aus allem. Aus miesen Teilen und aus guten Teilen. Und müssen das jeden Tag wieder neu. Aha, heute wieder ein neuer Tag. Heute wieder versuchen, nicht scheiße zu sein.
Ja, ja, genau. Und immer so nachjustieren und reflektieren.
Ja, genau.
Ne?
Ja, genau.
Ja.
Und das mit anderen.
Ja, ich glaube, dass das auch so ein bisschen das ist, was ich gelernt habe, was ich auch brauche für mein Leben. Und ich finde, das ist eine sehr seltene Eigenschaft, dass man dafür so bereit ist. Und das finde ich auch super faszinierend, dass man einfach sagt, so ja, ich muss meine Meinung erstmal hinterfragen und den Raum mir dafür nehmen und dann auch mal mit anderen drüber sprechen. Und ich glaube, dass das eine sehr schöne Eigenschaft ist, weil so viele machen das ja eigentlich gar nicht, finde ich. Vielleicht haben wir das aber auch in meiner Generation so ein bisschen oder darunter noch verlernt, weil wir eben durch andere Geschwindigkeiten, wie Meinungen entstehen und sich verändern und
weißt du, was mir auffällt?
Artikuliert werden. Nee.
Ich glaube, ein Unterschied zwischen deiner Biografie und meiner Biografie ist, wenn ich dich frage, wodurch hast du dein Frauenbild gelernt? Hast du eben das beantwortet, unter anderem mit oder ganz zentral mit, ich glaube, durch Social Media. Ich nenne Personen. Und das ist ein großer Unterschied, wie wir groß geworden sind und in die Kultur, in der wir uns entwickelt haben. Ich habe mich entwickelt durch Begleitung von Mentoren. Ich hatte Lehrer, Lehrerinnen hattest du auch. So, aber in deinem Leben ist zu einem ganz großen Einflussmacher die digitale Welt geworden. Ja. Das heißt also 100%. Keine konkreten Menschen, die dich prägen, an die du eine konkrete Erinnerung hast, wo du sagst, boah, ich hatte in der und der Klasse den und den Lehrer, der hat das und das gesagt. Oder ich in meiner Zusatzausbildung, in meiner familientherapeutischen Ausbildung, da hatte ich sehr prägende LehrtherapeutInnen. Und das ist mir Gold wert. Oder wie meine Eltern mich geprägt haben, im guten und im schlechten Sinne. Also von welchen Menschen ich mich abstoßen musste, sie als hilfreich oder beschädigend empfinden musste, weißt du? Das waren konkrete Menschen. Und das ist ein vollkommen anderer Prozess, sich selber weiterzuentwickeln, als wenn du deine Entwicklung oder junge Menschen ihre Entwicklung in Konfrontation mit der digitalen Welt machen müssen? Weißt du?
Ja, das frage ich mich gerade, ob das so anders ist, weil, also ja, bestimmt, 100%.
Ja.
Das ist was ganz anderes mit echt, also die ich anfassen kann. Und trotzdem glaube ich aber, also so parasoziale Beziehungen zu einer Creatorin oder einem Creator, der mir immer wieder was beibringt und so. Mir wurde letztens gesagt, dass es so eine Studie gab, die gezeigt hat, wenn man sich so seine digitalen Creator anguckt, dem man gerne folgt oder länger folgt, dass das genauso beruhigt wie mit einer Person, die man schon lange kennt. Dass es so einen ähnlichen Effekt hat auf das Gehirn. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch so ist. Und man ja auch durch diese parasoziale Beziehung, man weiß natürlich, dass es eine Parasoziale, also die meisten wissen das, aber trotzdem erkennt das Gehirn, glaube ich, einen Mentor oder eine Mentorin in einer Person, dessen Content man immer wieder konsumiert und durch die man mehr lernt.
Jetzt habe ich eine nächste komische Frage.
Ja.
Jetzt springt mein Gehirn gerade auf. Es wird ja jetzt durch die große Weiterentwicklung der KI in einem Riesentempo, wird ja jetzt auch immer mehr diskutiert, demnächst werden Roboter eingesetzt. Mhm. Ne, in der Altenpflege zum Beispiel oder so. Und da ist es ja auch so, dass das Gehirn das auch akzeptiert. Es gibt ja schon den Einsatz von Robotern in der Pflege alter Menschen, in Altenheimen zum Beispiel. Und da scheint das Gehirn das auch zu akzeptieren, dass da eine Beziehung entsteht zu diesem Roboter. Okay. Das frage ich jetzt überhaupt nicht ketzerisch, sondern ich bin wirklich gerade im Forschungslabor. Ne? Wenn du mir das sagst, dass das Gehirn akzeptiert, dass du in der digitalen Welt EinflussnehmerInnen hast, die aber keine konkreten Personen sind, die in deinem Leben eine Rolle spielen. Die Hirnforschung ist ja eh total interessant dabei. Also wie entwickelt sich der Mensch weiter und wie entwickeln sich Hirnstrukturen weiter und was machen wir mit unseren Beziehungen?
Ja, die Frage ist für die nächste Folge.
Ja, das glaube ich auch.
Ich glaube auch, weil die nächste Folge heißt Roboter und Raumschiffe.
Und Schnabeltiere.
Schnabeltiere.
Im Ententeich.
Ja, nee, muss ich, glaube ich, drüber nachdenken. Und das habe ich jetzt von dir gelernt. Muss ich erst mal drüber nachdenken.
Ja, muss ich mal drüber nachdenken.
Muss
ich mal
drüber nachdenken.
Das ist was, das passiert bei mir automatisch. Ich muss mir das gar nicht vornehmen, dass ich über irgendwas nachdenke.
Ja, ich
erlebe was und ich sofort geht's wieder weiter.
Ja, ich bin ein bisschen zu faul dafür.
Nee, das glaube ich dir nicht. Du denkst automatisch über alles nach.
Du, es war auch gelogen. Siehste. Es war gelogen und genau deswegen.
Du lügst mich an. Wir beenden diese Folge.
Mit Streit.
Mit einer Lüge.
Ja, mit Streit. Geil. Jetzt haben wir jetzt schon. Nee. Okay, ich moderiere nicht ab. Du machst es so viel besser.
Nee, moderiere du mal ab. Letzte Woche ich, diese Woche du.
Ja, bis nächste Woche.
Oder so.
Ja, gut. Tschüss.
Bevor wir hören, wie das Duo die Folge fand, kommt hier noch ein Podcast-Tipp.
Das Wissen. Hallo, ich bin Sonja Striegel von Das Wissen, der Podcast. Jeden Tag haben wir eine halbe Stunde für euch. Interessante Hintergründe.
Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
Überraschende Ansichten.
Der Luchs ist ein Arschloch sowieso.
Wichtige Erkenntnisse.
Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus.
Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Das Wissen. Das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin.
Ich habe Herpes gekriegt, ich habe Hautausschläge gekriegt und ich konnte diese ganzen Symptome nicht mehr einordnen.
Und Klimaschutz.
Solarenergie ist weltweit mit Abstand die günstigste Energieform.
Oder auch bewegende Biografien.
The audience has been my only friend.
Das Publikum ist bis heute mein einziger Freund. Das Publikum hat es mir möglich gemacht, zu sprechen, zu singen und lebendig zu sein.
Das Wissen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
Und nun zurück zum Podcast. Na, wie war's?
Was haben wir alles besprochen, meine Güte? Einmal quer durch die Galaxis, oder? zwischendurch denke ich immer, das ist doch total überfordernd jetzt. Also und ich würde ja dann in einem öffentlichen Gespräch rede ich nochmal anders mit ihr als in einem ganz privaten, geschützten Gespräch. Und manche Fragen stelle ich dann halt nicht, die ich aber auch gerne stellen würde. Aber wir sind ja total, boah, was haben wir denn jetzt alles? Oh Gott, ich bin gespannt, was ich höre, wenn ich diese Folge zu hören bekomme. Ich muss jetzt erstmal aus dieser Folge raus und die Folge in mir abschließen. Und dann gehe ich in die Zukunft.
Also es war ein gutes Gespräch und es musste dreimal gekloppt werden, anstatt nur einmal, damit wir endlich aufhören zu quasseln. Ich würde gern mehr über die Kindheit erfahren und das Mädcheninternat, wie das so war. Das kam heute zu kurz, aber das würde mich noch interessieren.
Das war's für diese Woche mit 1+1, Freundschaft auf Zeit. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schreibt uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de und in der ARD Sounds App. Produktion Amelie Kern und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Maximilian Frisch, Lukas Hambach und Alexander Stößlein. Sprecher Jan Bracht. Line-Producer Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Franzi Malik, Anna Stockheim und Marie Niemann.